Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Auch die Schweiz setzt die Mitarbeiter Milisu-Staudamm in der Türkei aus. Auch die SBB kritisiert Zustand und Wartung der Cisalpino-Züge. Die US-Wirtschaft schrumpft, weil weniger konsumiert wird. Wir besuchen Läden und beobachten das Weihnachtsgeschäft in San Francisco und in Basel. Wir reden mit Klaus Bölling über seinen früheren Chef, Helmut Schmidt. Wir reden mit Richard Lee über die Versorgung von Simbabwe. Millionen werden dort aus dem Ausland ernährt. Und wir reden mit Mark Fitzpatrick. Der sagt, Iran werde mit der Atombombe so weit gehen, wie es selber wünscht. Sehr weit. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Rückschlag für das Ilisu-Staudamm-Projekt in der Türkei. Nach Deutschland setzen nun auch die Schweiz und Österreich ihre Lieferverträge für das umstrittene Projekt aus. Wie die Exportrisikoversicherung der drei Länder in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, hat die Türkei die Auflagen unter anderem im Bereich Umweltschutz noch nicht ausreichend erfüllt. Nun hat die Türkei 6 Monate Zeit, um die Auflagen zu erfüllen. Solange sind die Arbeiten am Kraftwerkprojekt aufgeschoben. Christoph Sievers, der Direktor der Schweizerischen Exportrisikoversicherung, erklärt, was das für die 4 beteiligten Schweizer Firmen bedeutet.
Sie dürfen nicht mehr fabrizieren, sie dürfen nicht mehr liefern und vor Ort darf auch im Rahmen des Projektes nicht gebaut werden.
Der geplante Ilisu-Staudamm im Südosten der Türkei würde eine Fläche so groß wie der Kanton Schaffhausen unter Wasser setzen, samt wertvollen Baudenkmälern. Mehrere 10.000 Menschen müssten umgesiedelt werden. Das geplante 1200 Megawatt Wasserkraftwerk kostet mehr als 1,5 Milliarden Franken. Nach der neuesten Panne eines Cisalpino-Zugs gestern im Lötschberg-Basistunnel kommt auch Kritik von der SBB. Die Wartung der Züge durch die italienische Staatsbahn Trenitalia sei ungenügend. Die SBB will Servicearbeiten deshalb vermehrt in der Schweiz durchführen. Für eine Wartung in der Schweiz bräuchte die SBB allerdings die Zustimmung von Trenitalia, der Miteigentümerin der Cisalpino AG. Die Swiss darf nicht mehr nach Libyen fliegen. Libyen gebe technische Gründe beim Umbau des Flughafens der Hauptstadt Tripolis an, sagte ein Swiss-Sprecher. Bereits im Sommer hatte das nordafrikanische Land Flüge der Swiss nach Libyen untersagt, nach der vorübergehenden Verhaftung eines Sohnes von Staatschef Gaddafi und dessen Frau. Im August war dann eine von ursprünglich 3 wöchentlichen Verbindungen wieder aufgenommen worden. Jährlich werden in der Schweiz mehrere 100.000 Tonnen an Speiseresten aus Restaurants und Großküchen gekocht und an Schweine verfüttert. Damit ist bald Schluss. Die Schweiz verbietet die sogenannte Schweinesuppe. Dies als Folge einer Angleichung an EU-Recht. In der EU ist die Schweinesuppe bereits verboten, weil durch das Verfüttern von Speiseresten Seuchen verbreitet werden können. Die Schweiz hat eine Übergangsfrist von 3 Jahren ausgehandelt. Die Sans-Papiers, die seit Freitag die Predigerkirche in Zürich besetzt halten, können vorerst im Gotteshaus bleiben. Mindestens bis ihr Anliegen beim zuständigen Zürcher Regierungsrat Hans Hollenstein persönlich vorgebracht haben. Darauf haben sich Kirchenvertreter und die Besetzer in Verhandlungen geeinigt. Die Papierlosen fordern von der Zürcher Regierung Maßnahmen, die ihre Lebensbedingungen verbessern würden. Die BZ-Bank des Schweizer Finanziers Martin Ebner schreibt in diesem Jahr erstmals rote Zahlen. Die Verluste belaufen sich auf 14 Millionen Franken. Letztes Jahr hatte die BZ-Bank noch einen Gewinn von 25 Millionen Franken erzielt. Die Verantwortlichen begründen das schlechte Ergebnis unter anderem mit der Finanzkrise und mit Abschreibungen. Die amerikanische Wirtschaft schrumpft. Im 3. Quartal ist das Bruttoinlandprodukt der USA um 0,5% zurückgegangen. Vor allem, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner deutlich weniger konsumieren. Das ist der größte Rückgang seit 7 Jahren. Im 2. Quartal war die US-Wirtschaft noch um 2,8% gewachsen, hauptsächlich dank eines Konjunkturprogramms der Regierung. In den USA ist außerdem die Zahl der Hausverkäufe weiter zurückgegangen. Wie das Handelsministerium mitteilt, wurden im November fast 3% weniger Eigenheime verkauft als noch im Oktober. Das Handelsministerium schätzt, dass in diesem Jahr in den USA rund 400.000 Neubauten verkauft werden. 12 Länder, die Gas exportieren, wollen sich zu einem Kartell zusammenschließen. Das haben sie an einem Treffen in Moskau beschlossen. Das neue Kartell soll einige der größten Gasexporteure wie Russland, Iran und Algerien umfassen. Russland als Gastgeber wies Vorwürfe der USA und der EU zurück, das neue Kartell wolle die Erdgaspreise durch Absprachen in die Höhe treiben. Die Europäische Union hat die Verantwortlichen im westafrikanischen Guinea aufgefordert, schnell faire Wahlen zu ermöglichen. Dies nachdem der langjährige Staatschef Conte gestorben ist. Die Lage im Land selber ist unklar. Ein Kommandant der Armee verkündete im staatlichen Radio, es habe einen Militärputsch gegeben, die Regierung sei entmachtet und die Verfassung außer Kraft. Dem widersprach kurz darauf der Ministerpräsident. Er versicherte, die Regierung sei noch im Amt. Berichte über Kämpfe im Land gibt es nicht. Conte war in Guinea 24 Jahre lang an der Macht und starb nach langer Krankheit. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.400 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.513 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,64 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,66. Das Wetter bis morgen Mittwochabend. Morgen liegt über dem Mittelland wieder Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 900 Metern. Der Nebel löst sich im Laufe des Tages nur teilweise auf. Sonst ist es noch meist sonnig, erst gegen Abend ziehen im Osten Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Im Süden gibt es viel Sonnenschein bei rund 12 Grad. Am Weihnachtstag ist es wechselnd bewölkt, vor allem im Osten fällt etwas Schnee. Bereits am Stephanstag gibt es im Norden wieder sonnige Abschnitte. Mit Biese ist es aber kalt bei Werten um den Gefrierpunkt. Im Süden fällt ab und zu etwas Schnee. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. In der Region Zürich auf der Hauptstraße zwischen Pfäffikon und Rapperswil stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf dem Seedamm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News mit diesen weiteren Themen. Der Einstieg in den Ausstieg. Auch die Schweiz suspendiert die Mitarbeit am Milisou-Staudamm. Kein Einstieg in den Ausstieg. Die SBB behält ihr Dauerproblem Cisalpino. Eine Regierung, die tut, was sie will. Und die anderen zahlen die Rechnung. Halb Simbabwe wird jetzt vom Ausland ernährt. Eine andere Regierung, die tut, was sie will, und das mit Erfolg. Der Experte sagt, Iran stehe nicht mehr weit von der Atombombe. Dann ein Mann, nicht wie die anderen.
Er ist diszipliniert, manche haben gesagt, er ist furchterregend diszipliniert. Seine Gefühle, die versteckt er.
Klaus Bölling über seinen früheren Chef Helmut Schmidt. Und dann dreimal Weihnachten. Wir besuchen Läden in Basel und wollen wissen, ob die Konsumenten sich an die Krise halten oder ob sie trotzdem kaufen. Wir besuchen Läden in San Francisco und wollen wissen, ob sich die Consumers dort an die Krise halten. Und wir besuchen ein Postamt in Belfast, wo alle Weihnachtspost ankommt, die nicht ankommt. Echo der Zeit. Schweizer Unternehmen können sich vorerst nicht am umstrittenen Ilisu-Staudamm-Projekt in der Osttürkei beteiligen. Die schweizerische Exportrisikoversicherung SERV hat die Lieferverträge ausgesetzt. Betroffen sind 4 Firmen, am stärksten die Kraftwerksherstellerin Alstom Schweiz. Das Projekt ist für die Schweizer Wirtschaft aber noch nicht definitiv vom Tisch. Das Interesse der Industrie an diesem gewaltigen Projekt ist und bleibt groß. Dominik Meyer.
Einen umstrittenen Staudamm bauen in der instabilen Osttürkei, das ist ein politisch und wirtschaftlich unsicheres Geschäft. Um dieses Risiko aufzufangen, zählen die 4 Schweizer Zulieferer auf die staatliche schweizerische Exportrisikoversicherung. Sie versichert die Verträge in der Höhe von 225 Millionen Franken. Der Löwenanteil entfällt auf die Turbinenherstellerin Alstom Schweiz. Nun haben die Exportrisikoversicherungen der Schweiz, Österreichs und Deutschland das Projekt gestoppt. Der Direktor der Schweizer Versicherung, Christoph Sievers, sagt, die Firmen dürften nun nicht mehr für das Ilisu-Projekt arbeiten.
Sie dürfen nicht mehr fabrizieren, sie dürfen nicht mehr liefern und vor Ort darf auch im Rahmen des Projektes nicht gebaut werden.
Der Entscheid war absehbar. Seit Jahren prägen Negativschlagzeilen das Ilisu-Projekt. Der Damm und vor allem der Stausee gefährden ein sensibles Ökosystem und wertvolle antike Kulturdenkmäler. Mehr als 60.000 Menschen müssten zudem ihr Zuhause aufgeben. Zwar hat sich die Türkei umfassend verpflichtet, Menschen, Umwelt und Kulturgüter zu schützen, doch diese Auflagen wurden bislang nicht erfüllt. Unabhängige Experten haben dies mehrfach festgestellt, nun auch die Exportrisikoversicherungen. Christoph Sievers nennt als Beispiel die Umsiedlungen der Bevölkerung an einen anderen Ort.
Die Türkei hat hier noch zu stark eigentlich das Prinzip der Umsiedlung gegen Geld verfolgt, währenddem Weltbanktauglichkeit eigentlich Umsiedlung in gleicher Form, also zum Beispiel Land für Land, beinhaltet.
Die Türkei erhält nun eine Frist von einem halben Jahr, um ihren Verpflichtungen doch noch nachzukommen. Dass dies gelingt, daran glaubt Kristin Eberlein nicht. Die Vertreterin der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern freut sich über den Stopp und sagt:
Ich denke, dass das Projekt langfristig damit gescheitert ist. Man will der Türkei hier sicher noch eine Chance geben, um das Gesicht zu wahren. Und im Augenblick sieht es jedenfalls so aus, dass das Projekt so nicht durchgeführt werden kann.
Ähnlich pessimistisch äußerte sich gestern bereits ein Vertreter des deutschen Entwicklungshilfeministeriums. Die Schweizerische Exportrisikoversicherung dagegen will Elisu noch nicht aufgeben. Die Schweiz habe ein Interesse am Projekt, sagt Direktor Christoph Sieves.
Wir sind der Meinung, man kann die Fortschritte noch erzielen, damit das Projekt weitergeführt werden kann. Und vergessen Sie nicht, es geht ja auch um Arbeitsplätze in unserer Region, also um Aufträge für unsere Exportwirtschaft und um die Erhaltung des Know-hows in Schlüsselindustrien der Schweiz.
Dieser Sichtweise schließen sich auch die betroffenen Firmen an. Sie kritisieren den Stopp auch angesichts der Wirtschaftskrise als überzogen. Aufträge für heimische Firmen stünden auf dem Spiel. Zweifellos ist die neue Entwicklung ein Rückschlag für die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zur Türkei. In der letzten Zeit hatte sich der Bundesrat auffällig um enge Beziehungen bemüht. Das Volkswirtschaftsdepartement wollte heute die neue Situation nicht kommentieren.
Inlandredaktor Dominik Meyer. Es wurde zum Abenteuer für rund 200 Passagiere. Die Reise mit der Bahn gestern von Mailand nach Basel. Mitten im Lötschbergtunnel blieb der Cisalpino stehen. Die Reisenden mussten im Tunnel drin in einen anderen Zug umsteigen. Die Cisalpino oder Cisalpino-Züge haben alles andere als einen guten Ruf. Häufig schmutzig, häufig verspätet, häufig defekt. Jetzt protestiert das Bahnpersonal. Der Eisenbahnerverband fordert Schweizer Ersatzzüge und grundsätzlich die Wartung der Pendolini in der Schweiz. Die SBB hat heute reagiert und sagt, wir tun, was wir können. Dieter Kohler.
Es ist eine zerknirschte Reaktion. Roland Binz, Pressesprecher der SBB, sagt, man ärgere sich über jeden stehengebliebenen Cisalpino und werde nun alles daran setzen, dass es besser werde. Unternimmt man wirklich auch alles bei der SBB? Denn seit Jahren hört man die gleiche Leier und die Züge bleiben trotzdem stehen. Roland Binz verteidigt die SBB.
Ja, wir setzen alles, was uns möglich ist, daran, um die Zuverlässigkeit dieser pannenanfälligen Fahrzeuge zu verbessern. Da sind wir auf die Mithilfe unserer italienischen Partner sehr angewiesen.
Der SBB und der Betreiberfirma Cisalpino sind die Hände gebunden. Man ist vertraglich an italienische Partner gebunden, die ganz offensichtlich die Wartungsarbeiten vernachlässigen. Und so bleiben die Züge immer wieder auf offener Strecke stehen. Interessanterweise hat die Schweiz schon früher solche schlechten Erfahrungen mit der italienischen Seite gemacht. Und dort hat man radikal gehandelt. Ein Joint Venture von SBB Cargo und der italienischen Staatsbahn wurde wieder aufgelöst, weil man merkte, dass die Mentalitäten der beiden Bahnen nicht übereinstimmen. So musste man immer wieder feststellen, dass italienische Bähnler Verspätungen von 15 Minuten schulterzuckend hinnehmen, währenddem man hier in der Schweiz um jede Minute kämpft. Weshalb geht man im Cisalpino-Fall nicht den gleichen Weg und kündigt die Verträge und sucht neue Partner? Antwort: Weil in diesem Bereich die Liberalisierung nicht oder noch nicht spielt. Walter von Andrian, Chefredaktor der Schweizer Eisenbahnrevue, erklärt:
Beim Einsatz der bestehenden Züge und beim Unterhalt ist man nicht frei. Der internationale Personenverkehr ist immer noch eine Angelegenheit der betroffenen Staatsbahnen. In der EU wird in den nächsten Jahren liberalisiert. Ob die Schweiz sich daran beteiligt, das weiß ich nicht.
Sie beteiligt sich nicht. In den nächsten Jahren sei keine Liberalisierung im Personenverkehr vorgesehen, sagt Gregor Saladin vom Bundesamt für Verkehr. Und so bleibt der Schweiz, abseits der EU, nichts anderes übrig, als kooperativ mit der Eisenbahn des Nachbarlandes zusammenzuarbeiten. Jeder Eckler würde zu einer zwischenstaatlichen Verstimmung führen, sicher auch nicht förderlich für den internationalen Zugverkehr. Einen Plan B gibt es nicht. SBB und Cisalpino machen höchstens auf Schadensbegrenzung und entschädigen die Verspätungsopfer großzügig. Wer gestern im Lötschberg-Tunnel festsaß, bekommt den ganzen Fahrpreis rückerstattet. Und man vertröstet die Fahrgäste, und zwar auf die nächste Cisalpino-Generation. Doch die Auslieferung dieser Züge verzögert sich schon seit 2 Jahren und der Erfolg des neuen Cisalpino ist ohnehin noch offen, wie Bahnspezialist Walter von Andrian meint.
Das kann man noch nicht sagen, weil die noch gar nicht ständig fahren. Die machen nur Versuchsfahrten bis heute. Man hat keinen Überblick, wie sich die in einem strapaziösen Einsatz mit Fahrgästen bewähren werden.
Bei Cisalpino sieht man dies zuversichtlicher, aber klar ist, es gibt beim Cisalpino derzeit mehr offene Fragen als klare Antworten.
Simbabwe ist ziemlich genau 10-mal so groß wie die Schweiz. Es hat rund 11 Millionen Einwohner. Ein großer Teil von ihnen leidet Hunger. Diktator Robert Mugabe hat das vor Jahren noch wirtschaftlich erfolgreiche Land weitgehend zugrunde gerichtet. Richard Lee ist Sprecher der UNO-Ernährungsorganisation WFP, des World Food Program, welches von Südafrika aus Nothilfe für die Hungernden in Simbabwe leistet. Ich fragte ihn, wie viele Menschen dort jetzt von Hilfsorganisationen ernährt werden.
Das UNO-Welternährungsprogramm wird im Dezember voraussichtlich 4 Millionen Menschen in Simbabwe verpflegen. Hinzu kommen 3 amerikanische Nichtregierungsorganisationen, die weiteren 1,5 Millionen Menschen helfen. Insgesamt versorgt die internationale Gemeinschaft also 5,5 Millionen Menschen in Simbabwe mit Lebensmitteln, was fast der Hälfte der Bevölkerung entspricht.
Wie muss man sich die Lage denn vorstellen, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass die halbe Bevölkerung eines Landes quasi von außen her künstlich ernährt werden muss?
The situation on the ground is very bad. I was in Zimbabwe a month ago. I was out in the rural areas.
Die Lage an Ort ist sehr schlecht. Vor einem Monat war ich in Zimbabwe in den ländlichen Gebieten und ich sprach mit den Leuten. Fast alle sagten, sie würden höchstens eine Mahlzeit pro Tag essen. Viele sagten, sie hätten am Vortag nichts zu essen gehabt. Unsere Lebensmittelhilfe war auf die erste richtige Mahlzeit seit Wochen. Kinder suchen im Busch nach Früchten, Väter wandern in die Städte oder nach Südafrika aus, um Arbeit zu finden und ihre Familien durchzufüttern. Die Situation ist vielerorts in Simbabwe gravierend und leider wird sie sich in den nächsten Monaten verschlimmern, wenn wir im Januar, Februar und März den Höhepunkt der Hungersaison erreichen.
Da stellt sich halt wieder die Frage nach dem Grund. Ist es einfach Misswirtschaft? Sind das die verstaatlichten Großfarmen? Sind das schlechte Ernten? Was ist der Grund?
Die Krise in Zimbabwe ist sehr komplex und wurde durch einige Faktoren ausgelöst. Ein Grund mag das Wetter sein, die Dürre in einigen Gegenden, in anderen Überflutungen. Doch der Hauptgrund für die schlechte Ernte dieses Jahr liegt im akuten Mangel an Samen und Dünger. Auch ist der staatlich diktierte Preis für Mais viel zu tief und entmutigt viele Bauern, einen Überschuss zu produzieren. Hinzu kommt der allgemeine Wirtschaftsniedergang in Simbabwe, der auch die Menschen in den Städten behelligt und von der Nahrungsmittelhilfe abhängig macht. Man rechnet die hohe Armutsquote dazu und den HIV-Virus, mit dem sich fast 15% der Bevölkerung angesteckt haben. Und man erreicht eine Situation, wo die Menschen wirklich Mühe haben, sich und ihre Familien zu ernähren.
And you get a situation in which people are really struggling to provide enough food for themselves and their families.
Essen für 5,5 Millionen Leute, wie macht man das? Wie viel Nachschub muss da monatlich ins Land gebracht werden?
It is an enormous logistical operation.
Es ist ein enormes logistisches Unterfangen. Die meisten Nahrungsmittel, die wir verteilen, kommen aus Südafrika oder durch Südafrika. Wir schicken sie mit Lastwagen und Zügen nach Simbabwe, wo wir sie in die notleidenden Regionen weiterliefern. Im Moment führen wir rund 30.000 oder 40.000 Tonnen Esswaren pro Monat in Simbabwe ein. Geplant ist, rund 50.000 Tonnen in Simbabwe monatlich zu verteilen. Tausende von Lastwagen fahren Tag ein, Tag aus nach Simbabwe und das funktioniert ganz gut. Uns fehlt es derzeit nicht an der nötigen Logistik, sondern leider an den nötigen Ressourcen.
Unfortunately, what we do lack at the moment is the necessary resources.
Damit wird ja letztlich ein despotisches Regime mit Millionen und Millionen Dollars monatlich subventioniert.
Wir mischen uns nicht in Politik ein. Das Welternährungsprogramm ist ausschließlich eine humanitäre Organisation. Unsere Aufgabe ist es, in Notsituationen Lebensmittelhilfe zu leisten. In vielen Gegenden von Simbabwe haben die Menschen einfach keinen Zugang zur Nahrung. Handeln wir nicht, kämen sie in eine ernsthafte Notlage. Indem wir Lebensmittel verteilen, können wir die Hungernden bis zur nächsten Ernte durchfüttern. Hoffentlich werden sie eine gute Ernte haben und können ihr Leben langsam wieder aufbauen.
Hoffentlich eine bessere Ernte, sagen Sie. Bestehen Aussichten, dass sich das Land irgendwie oder irgendwann wieder selber ernähren kann?
Leider nein. Die Ernte 2009 wird wohl wieder schlecht ausfallen. Wie ich schon erwähnte, gibt es einfach zu wenig Samen und Dünger im ganzen Land. Voraussichtlich wird Simbabwe kurzfristig nicht fähig sein, die Bevölkerung zu ernähren. Aber langfristig gesehen ist Simbabwe ein fruchtbares Land, das vor noch nicht allzu langer Zeit Überschüsse an Nahrungsmitteln produzierte und exportierte. Langfristig denken wir, dass Simbabwe zu diesem Zustand zurückfinden kann.
Richard Lee ist Sprecher des UNO-Welternährungsprogramms WFP in Johannesburg. Nuklearmacht Iran. Vor allem in Israel, aber auch in anderen Teilen der Welt löst die Vorstellung, dass der Iran Atombomben besitzen könnte, Albträume aus. Und während die internationale Gemeinschaft sich schwer damit tut, den Iran davon abzuhalten, Atomwaffen zu bauen, kommt das Land auf dem Weg zur militärischen Atommacht offenbar voran. Einer der renommiertesten Experten in diesem Bereich bezweifelt inzwischen sogar, dass das noch verhindert werden wird. Friedrich Steiger berichtet.
Seit 3 Jahrzehnten beschäftigt sich Mark Fitzpatrick mit Massenvernichtungswaffen. Früher als hochrangiger US-Diplomat, heute als Experte beim Londoner International Institute for Strategic Studies. Seine jüngste Studie zum iranischen Atomprogramm verheißt nichts Gutes.
My own analysis is that by 2009, at the very earliest, Iran would be able to produce.
Schon 2009 könnte Teheran in der Lage sein, genügend hoch angereichertes Uran für eine erste Atombombe herzustellen.
This producing the highly enriched uranium is the hardest part of making a weapon. The actual weapons design work that was.
Wenn es dieses hoch angereicherte Uran einmal besitze, habe es den schwierigsten Schritt auf dem Weg zur Bombe gemeistert. Der eigentliche Waffenbau, den der Iran laut US-Geheimdienstberichten im Jahr 2003 unterbrochen habe, könne jederzeit wieder aufgenommen werden. Wirklich griffige Sanktionen, etwa ein totales Waffenembargo, helfen, falls sie auch durchgesetzt würden, wenigstens noch etwas Zeit zu gewinnen. Immerhin besteht die Aussicht, dass künftige Regierungen in Teheran wirtschaftliche Interessen und internationale Akzeptanz stärker gewichten als das nukleare Muskelspiel. Einen Militärschlag hält Mark Fitzpatrick indes für ebenso gefährlich wie nutzlos. Schon heute sei es unmöglich, Irans Atomprogramm mit militärischen Mitteln auszuschalten.
I think that the regime is a rational decision maker. One reason is that decisions in Iran are not made by one person.
Fitzpatrick rechnet freilich damit, dass sich das Mullah-Regime rational verhalte. Das gelte zwar weniger für den jetzigen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, aber für andere führende Regimemitglieder. Keiner könne wichtige Entscheidungen allein treffen. Und deshalb, so der IISS-Experte, sei es gut möglich, den Iran wenigstens davon abzuhalten, tatsächlich fixfertige und jederzeit einsetzbare Bomben zu bauen. Der Iran wolle allem voran eine regionale Vormacht sein. Dazu genügt es aber, eine potenzielle Atommacht zu sein, die, wann immer sie will, in kürzester Zeit ohne ausländische Hilfe Atombomben herstellen kann. So wie das heute etwa Japan oder Deutschland können. Das heißt aber zugleich, vom Weg zur beinahe Atombombenmacht dürfte sich der Iran nicht mehr abbringen lassen. Zu attraktiv sind der damit verbundene Prestige- und Machtgewinn.
Fredrik Steiger im Echo der Zeit. Wir machen weiter mit diesen Themen. Helmut Schmidt aus der Sicht eines seiner engsten Mitarbeiter. Wie viel Krise im Basler Weihnachtsgeschäft? Wie viel Krise im kalifornischen Weihnachtsgeschäft? Und wie viele Heuschrecken und Verlobungsringe in der Weihnachtspost? Willy Brandt ist eben über die Affäre Guillaume gestürzt. Wir schreiben das Jahr 1974. Helmut Schmidt übernimmt an seiner Stelle das Amt des Bundeskanzlers.
Der Wechsel im Amt ändert nichts an der fortgeltenden Richtigkeit und Notwendigkeit sozialliberaler Politik in unserem Lande.
Helmut Schmidt 1974. Dieser Helmut Schmidt wird heute 90 Jahre alt. Und er ist wohl geachteter denn je. Obwohl es eine ziemliche Weile her ist, dass er Kanzler war, von 74 bis 82. Zuvor Wirtschaftsminister, zuvor Fraktionschef der SPD, zuvor Innensenator der Stadt Hamburg. Es ist eine Weile her und dennoch redet alles von ihm heute, scheint es. Ich sprach mit einem seiner engsten Mitarbeiter aus der Zeit im Bundeskanzleramt, mit dem damaligen Regierungssprecher Klaus Bölling. Frage, was macht Schmidts heutige Popularität aus?
Ein Verlangen nach starker, überlegter Führung und einem Mann von Durchblick, der weit über die deutschen Grenzen hinaussieht, der tatsächlich in einem ganz anderen Sinne als dem gewöhnlichen ein Global Player ist, ein Weltpolitiker.
Er hatte ja immer wieder mal ziemlich Schwierigkeiten gehabt im Verhältnis zu seiner Partei. Heute ehrt die Partei ihn sehr, respektiert ihn sehr. Wer hat sich verändert, er oder die Partei?
Darauf kann ich ohne langes Zögern sagen, eher hat sich die Partei verändert. Es hat immer ein Spannungsverhältnis zwischen Helmut Schmidt und seiner Partei und, das hat man anzufügen, mit Willy Brandt gegeben. Willy Brandt ist als junger Mann ein Anhänger des demokratischen Sozialismus gewesen, hat nachher freilich auch eine pragmatische Politik gemacht, aber die Grundüberzeugungen von Brandt haben sich, bis er die Augen geschlossen hat, nicht verändert, während Helmut Schmidt immer ein sozialer Demokrat gewesen ist. Deshalb war er auch ein Verehrer des österreichischen, nachher nach England ausgewanderten Soziologen und Philosophen Karl Popper. Also keine revolutionären Politikkonzepte, sondern, wie Popper gesagt hat, Social Piecemeal Engineering, also ein Schritt nach dem anderen, auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber keine dramatischen revolutionären Konzepte.
Er hat sich immer wieder recht gut verstanden mit Konservativen, speziell mit Giscard d'Estaing, seinem französischen Gegenpart. Ja. Ist Helmut Schmidt ein Linker?
Nein, einen Linken wird man ihn nicht nennen können. Er ist ein Mann gewesen, der sein ganzes Leben lang konsequent Politik gemacht hat für ein höheres Maß an Gerechtigkeit. Und er hat den deutschen Sozialstaat, einer der größten, wenn nicht gar die große kulturelle Errungenschaft der Bundesrepublik genannt und hat sich über die Jahre immer wieder eingesetzt für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Also nicht Sozialist, sondern Pragmatiker mit sittlichen Zielen.
Pragmatiker ist das Stichwort. Er hat ja gesagt, das berühmte, lustige Zitat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Aber er hat ja nicht keine Visionen, er hat ja auch Visionen gehabt. Wenn ich zum Beispiel an die ganze Währungsunion, die Europäische Zentralbank, ja, diese Dinge denke, er hat ja auch, ja, weiterführende Vorstellungen gehabt.
Ja, er hat immer argumentiert, allein die politische Einigung der Europäer ist nicht genug. Er ist ein Mann, der im Unterschied zu manchen Sozialdemokraten Politik und Ökonomie zusammengedacht hat. Und er hat gewusst, dass ohne ein Höchstmaß an Übereinstimmung in den wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Konzepten Europa nicht wirklich haltbar sein wird. Manche deutschen Kritiker sagen, ja, Konrad Adenauer hat das westliche Deutschland in den Westen geführt und versöhnt mit Frankreich. Dann kam Willy Brandt, der hat Deutschland geöffnet für die Versöhnung mit den von Hitler drangsalierten slawischen Völkern. Und dann kam Kohl, dem man zugestehen muss, dass er Wesentliches für die Einheit des bis dahin gespaltenen Deutschland getan hat. Und dann haben manche Zeithistoriker gesagt, ja, wo bleibt denn Schmidt? Der ist durchs Netz gefallen. Der hatte kein großes Thema. Und trotzdem hat er heute in den Augen der Deutschen den Rang eines Staatsmannes, weil er schon sehr früh seine wirklich überragenden analytischen Fähigkeiten gezeigt hat. Es war eine schwierige Zeit, in der er Regierungschef gewesen ist, aber als zum Beispiel die große Erdölkrise heraufzog, da hat er genau das getan, was im Sinne von Immanuel Kant ist. Wenn man sich entscheidet, muss man auch die Folgen seiner Entscheidungen bedenken, antizipieren, was negativ oder positiv daraus folgen kann.
Gouverner, c'est prévoir, also regieren ist vorausschauen. Wenn ich vielleicht hier gerade einhängen darf, Sie haben gerade die schwierigen Zeiten angesprochen, in denen er an der Macht war. Die andere große Eigenschaft, die ihm zugeschrieben wird, ist ja der hervorragende Krisenmanager. Er hat in Hamburg als Innensenator die Flutkatastrophe gemanagt. Er hat den ganzen RAF-Terror in Deutschland in der schlimmsten Zeit in seiner Amtszeit bewältigen müssen. Wie hat er das gemacht? Er weiß, es sind so und so viele Geiseln in einem Flugzeug. Jetzt müssen wir handeln. Läuft das bei ihm eiskalt, Punkt für Punkt, Argument für Argument, oder ist das ein emotionaler Mensch, der mit sich ringt? Wie läuft das ab?
Er ist ein Mann, der natürlich Emotionen hat, aber er ist diszipliniert. Manche haben gesagt, er ist furchterregend diszipliniert. Seine Gefühle, die versteckt er, lässt sich nicht auf emotionalen Reaktionen ertappen, aber er ist, was manche vergessen, ein musischer Mensch. Er ist ein großer Verehrer von Johann Sebastian Bach. Solange ihm das sein Gehör erlaubte, hat er selber am Klavier gesessen und hat Bachsche Fugen gespielt. Und es gibt ja da nur wenige Politiker, die gelegentlich Belletristik gelesen haben. Er hat Max Frisch bewundert und hat ihn 1975 eingeladen. Nicht nur ihn, sondern auch Heinrich Böll und Siegfried Lenz, um mit ihnen zu reden, deren Urteil zu hören und ihnen klarzumachen, dass eine Politik der Nachgiebigkeit eine Politik der Kapitulation vor dem Terror sei.
Der Berliner Publizist Klaus Bölling, früherer Regierungssprecher, über seinen damaligen Chef Helmut Schmidt. Weihnachten ist ein religiöser Feiertag und ein Geschäft. Für einige Branchen ein besonders wichtiges, denn in der Weihnachtszeit wird verkauft wie kaum sonst während des Jahres. Dieses Jahr ist aber nicht irgendein Jahr. Es endet mit einer Krise. Untergangsstimmung macht sich breit, jedenfalls bei den Prognostikern. Wir haben uns auf dem Schweizer Weihnachtsmarkt umgesehen und gefragt, wie das wirkliche Geschäft läuft. Sabine Manz war unterwegs.
Weihnachtliche Stimmung. Das Gedränge ist groß. Konsumlaune wie eh und je. Macht es den Anschein.
Kauf gleich ein wie immer, Weihnachtsgeschenke. Ich denke, es ist jetzt auch wichtig, dass man eben gerade jetzt konsumiert und nicht sich irgendwie da in eine Depression stürzen lässt.
Ich bin immer preisbewusst, das ganze Jahr durch und auch an der Weihnacht. Nur nicht für andere, für mich, ich rede von mir selber.
Wir geben nicht so viel aus für Geschenke oder so, aber das Jahr ist nicht anders als das andere Jahr, jetzt bei uns. Ja.
So sagen, weil ich habe im Moment ja nicht weniger Lohn. Außer dass ich es in der Zeitung lese, dass die Krise da ist, hat sich bei mir eigentlich an der Situation gar nicht verändert.
Auch der Mann von der Heilsarmee beklagt sich nicht. Sein Topf fühlt sich gut.
Also dieses Jahr sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, ja. Ist besser als das letzte Jahr.
Sehr zufrieden, besser als das letzte Jahr, was ein Rekordjahr war. Das ist auch der Tenor bei allen großen Warenhäusern und Detailhändlern, seien das Manor, Coop, Migros oder Schild, PKZ oder Feldpausch. Auch bei Globus heißt es, wir schließen das Jahr gleich gut oder gar besser ab. Für das Weihnachtsgeschäft weist Pressesprecher Jürg Welti aber auf ein besonderes Phänomen hin.
Wir spüren verstärkt, dass die Umsätze größeren Schwankungen unterliegen. Das heisst, umsatzmäßig hervorragenden Tagen stehen teilweise auch enttäuschende Tage gegenüber. Dies gilt dann für einzelne Filialen als Ganzes, aber auch innerhalb der Bereiche, je nach Situation und je nach Lage.
Ähnliches sagt auch die Geschäftsführerin einer Parfümerie, die zudem feststellt, dass die Leute preisbewusster sind.
Wir haben gemerkt, dass am Anfang die kleinen, herzigen, eher günstigeren Sachen relativ sehr schnell ausverkauft waren.
Das Dezembergeschäft sei dieses Jahr insgesamt etwas ruhiger verlaufen, sagt sie und wundert sich.
Von den Warenhäusern hörst du immer nur, wie sensationell sie arbeiten. Muss ich jetzt sagen, also bin ich extrem erstaunt.
Die grossen Häuser hätten mit zusätzlichen Rabattschlachten das Weihnachtsgeschäft angekurbelt, wird verschiedentlich unterstellt, was von den Angesprochenen so bestritten wird. Der Vorwurf kommt insbesondere von Modegeschäften, die im Luxussegment arbeiten. Dort hört man fast durchwegs, dass das Geschäft schlechter läuft als andere Jahre. In einem Laden fällt gar der Begriff Katastrophe. Trotz vereinzelter Negativmeldungen, die Kaufstimmung ist insgesamt noch gut. Das habe vermutlich mit dem Arbeitsmarkt zu tun, der noch wenig betroffen sei, meint Jürg Welti von Globus.
Dementsprechend, und solange der ja noch stark ist, ist auch der private Konsum von einer solchen Krise noch nicht so betroffen.
Diese These bestätigen zwei junge Frauen, die sagen, dass sie dieses Jahr beim Schenken sparen. Ihren Job haben sie noch, aber in ihren Firmen, Spedition und Maschinenindustrie, ist Kurzarbeit bereits ein Thema. Macht das Angst?
Ich lasse auf mich zukommen, sagen wir es so. Es wird sicher nicht ein gutes Jahr sein für uns, denke ich mal.
Für die anderen, die meisten gilt, Weihnachten ist ein besonderes Fest und da gönnt man sich etwas, solange man noch kann.
Keine schlechte Stimmung, aber ein durchzogener Geschäftsgang hier in der Schweiz. Sabine Manz war an der Verkaufsfront. Max Ackermann ebenfalls in San Francisco. Den Amerikanern hört man, sei die Konsumlust vergangen. Aber auch das gilt offenbar nicht oder noch nicht für alle.
2008 war ein hartes Jahr für die Geschäftsleute in den USA. Wie schlecht das Jahr sein wird, entscheidet aber erst das Weihnachtsgeschäft. Jamie Alexander, ein Kunst- und Designhändler in San Francisco, macht fast ein Fünftel seines Umsatzes in den letzten zwei Wochen im Dezember, so wie viele Detailisten. Und bis jetzt wolle er nicht klagen.
This year, it started a little slower than last year, but it's back, like. We're doing really well.
Alles habe etwas langsamer begonnen als sonst, aber inzwischen sei man wieder auf Kurs. Und ähnlich tönt's draußen vor der Stadt in den großen Einkaufszentren, den Malls. Brandon Whitson ist Filialleiter bei Best Buy, dem größten Elektronikanbieter des Landes. Er stehe seit 8 Uhr morgens ununterbrochen an der Kasse. Hier laufe der Laden prächtig.
I've been up here all day running the registers since 8 o'clock this morning. It's been busy.
Dies sind zufällig eingefangene Stimmen und Negativmeldungen aus dem Detailhandel gibt's genug. Der größte Konkurrent von Best Buy, die Elektronikkette Circuit City, musste unlängst gar um Gläubigerschutz ersuchen. Ebenso die Marvins Warenhäuser und unzählige kleinere Unternehmen. Scott Krugman von der National Retail Federation, NRF, dem US-Dachverband der Detailisten, spricht von einem sehr harzigen Weihnachtsgeschäft.
It's been a tremendously challenging holiday season for the nation's retailers. The National Retail Federation is only.
Allerdings gehe die NRF dennoch von einem Umsatzwachstum aus, plus 2,2% im November und Dezember, wenn man Benzin, Autoverkäufe und Gastgewerbe ausklammere.
For the periods of November and December, and we believe when you take those factors, you're going to see a 2.2% increase.
2,2% Wachstum, das ist zwar nur halb so viel wie im langjährigen Durchschnitt, aber immerhin besser als viele Prognostiker vorausgesagt hatten. Umsatz ist allerdings noch nicht Gewinn. Um Kunden zu behalten, schraubten viele Anbieter ihre Margen zurück, beobachtet Scott Krugman. Weil in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Billiganbieter besonders gefragt seien, wollten nun alle Discounter sein.
In this type of an economic environment, all retailers become discount retailers.
Viele Geschäfte haben den traditionellen Januar-Ausverkauf vorgezogen, senken Preise und gewähren Spezialrabatte. Lange kann man nicht vor einem Gestell stehen bleiben, ohne von beflissenen Angestellten auf Sonderaktionen aufmerksam gemacht zu werden.
Hi, how are you doing, sir?
I'm doing good.
Okay, and did you already get the chance to hear about our homeowners promotion?
Noch mindestens 6 Monate bleibe die Lage sicher schwierig für Geschäftsinhaber in den USA, glaubt Scott Krugman, der Sprecher des Detailistenverbandes. In der zweiten Hälfte 2009 aber könnte es wieder aufwärts gehen. Hofft er jedenfalls.
Das kalifornische Weihnachtsgeschäft beobachtet von Max Ackermann in San Francisco. Wer hat nicht in den letzten Tagen vor einem Postschalter Schlange gestanden, um doch noch ein Geschenkpäckchen oder einen Weihnachtsbrief aufzugeben? Zu spät möglicherweise, wer weiß. Und so geschieht es in der Eile, dass die Adresse unvollständig bleibt oder dass der Absender weggelassen wird. Im Vereinigten Königreich landen solche unzustellbaren Liebesgrüße in Belfast, von wo Martin Aliot berichtet.
Hier findet der Großteil unserer Arbeit statt, erklärt Tara Connor und weist auf die Fabrikhalle im Zentrum von Belfast, wo alle Irrläufer der britischen Post, der Royal Mail, sortiert werden, um vielleicht doch noch mit dem Empfänger oder dem Absender vereint zu werden.
So on average we receive around 600,000 items of mail per week, which can go up to sometimes 700,000-800,000 mail after Christmas.
Jede Woche enden durchschnittlich 600,000 Versandstücke hier, nach Weihnachten noch mehr. Oft sind einfach die Adressen unvollständig oder es fehlt der Absender.
Forget to write clearly address on the outside of them or put a return address on them.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown.
Elvis Presleys Liebesbrief kam postwendend zurück. Er hatte offensichtlich seine eigene Adresse notiert. Im National Return Center in Belfast ist es umgekehrt. Da fehlen die Absender. 200 Angestellte von Royal Mail suchen mit detektivischem Gespür nach Hinweisen. Hunderte von prallvollen Gitterkörben warten, bis ihr verwaister Inhalt seiner rechtmäßigen Bestimmung zugeführt wird. Oftmals sind die Sachen hier, weil der Empfänger trotz wiederholter Aufforderungen einfach nicht auf dem Postamt vorbeiging, um sein Päckchen abzuholen.
People don't come and pick up, which I find, because just your sense of curiosity, you think you'd want to know what it was, but they don't, and that's why a lot of them come here.
Taras Kollegin Catherine ist perplex, dass die Leute nicht neugierig sind, was da auf sie wartet. Aber da sie es oftmals nicht sind, endet das Zeug hier. Donna ist eine der Detektivinnen. Was findet sie denn so?
Okay, there's lots of live stuff, do you know what I mean? There's creepy, there's spiders and...
creepy crawlies,
yeah.
Alles, was da kreucht und fleucht, Spinnen, Würmer und allerlei Tierfutter. Catherine doppelt nach.
The little grasshopper type things that were loose this morning, so they had to pest control in to catch them.
Gerade heute Morgen entwichen Heuschrecken. Da musste der Kammerjäger bestellt werden, um sie wieder einzufangen. Donna bestätigt, hier braucht man Nerven. Da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen.
And you can't speak easily, really.
Tara, die seit 7,5 Jahren ihre forensischen Talente vervollkommnet, gibt sich abgebrüht.
I think I've seen everything. I'm waiting for the day that something comes in here that I haven't seen. I look forward to that surprise.
Sie hat alles schon mal gesehen und freut sich auf den Tag, wo sie mal wieder überrascht wird.
Dear Santa, I hope you've had lots of fun this year, even though you are Santa.
Lieber Weihnachtsmann, ich hoffe, du hattest viel Spaß dieses Jahr. Obwohl du doch Santa Claus bist, schreibt ein Kind an die Royal Mail Adresse für den Weihnachtsmann. Postlager und Nordpol natürlich. 700,000 solche Briefe kommen jedes Jahr nach Belfast und werden mit einer speziellen Karte persönlich beantwortet. Kostenlos, wie alles hier. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kinder einen Absender vermerken. Nicht nur über die Festtage indessen vollbringen die Feen von Royal Mail kleine Wunder. Tara erinnert sich, wie sie Amor unter die Arme griff.
We had an engagement ring and I really love this ring. I'm a real romantic at heart.
Ein Verlobungsring wurde vom Juwelier unvollständig adressiert. Der junge Mann war verzweifelt. Er wollte doch übers Wochenende in Paris um die Hand seiner Geliebten bitten. Das Treuepfand wurde in den Belfaster Kavernen gefunden und er fiel auf der Spitze des Eiffelturms aufs Knie.
And it was lovely, and he phoned to say she accepted, and it was all. We were all sitting there quite chuffed to pieces. Ah, we have made somebody's dream come true.
Der Verlobte meldete anschließend, sie habe zugesagt, und die Feen in Belfast freuten sich. Wir haben Träume erfüllt. This time I'm gonna take it myself and
put it right in her hand. Martin Aliot war im Belfaster Büro von Royal Mail. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Dorer, für die Nachrichten Veronika Mayer, Mikrofon war Kaspar Sell.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.